SWR 2 aktuell.
Schönen guten Abend. Ich bin Florian Zelt. Lange Beratungen und keine Ergebnisse. Der Koalitionsausschuss tagt weiter, aber jetzt macht Bundeskanzler Scholz zumindest Hoffnung. Lange Streiks und kein Ende. Die Franzosen protestieren weiter gegen die Regierung und die Rentenreform. Und zumindest eine Sache, die wir in dieser Sendung fast abschließen können. Großer Zapfenstreich für kurze Amtszeit. Die Bundeswehr verabschiedet die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Unter anderem das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Sie sitzen und sie diskutieren, sie sitzen und sie verhandeln, sie sitzen und sie versuchen Lösungen zu finden. Die Spitzen der Ampelregierung im Koalitionsausschuss, das haben sie am Montag auch schon getan und am Sonntag an dieser Stelle in SWR 2 aktuell habe ich gestern gesagt, wir würden gerne in dieser Sendung die Modernisierungsvorhaben der Bundesregierung verkünden, von gelösten Streitfragen berichten und jetzt nichts. Ja, das war gestern. Und heute zumindest Hoffnung. Die macht Bundeskanzler Scholz. Er hat sich jetzt geäußert.
Es wird sich gelohnt haben, kann ich vorweg sagen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein wirklich großes Werkstück zustande bringen. Dass solche Diskussionen lange dauern, ist nicht weiter verwunderlich. Denn es sind ja viele gesellschaftliche Strömungen, die sich mit der Frage, was soll denn nun werden, auseinandersetzen.
Seit Sonntag beraten SPD, Grüne und FDP also im Koalitionsausschuss. Seit dem Vormittag geht es weiter, was auch zu einigen Verwerfungen geführt hat. Termine des Kanzlers mussten heute abgesagt oder Vertreter geschickt werden. Arbeitsminister Hubertus Heil zum Beispiel, er gab den Ersatzkanzler bei einem Termin in Berlin. Von dort berichtet Kai Clement.
Wenn gar nichts mehr hilft, hilft Galgenhumor.
Sie haben es eben erwähnt, dieser Termin ereilte mich plötzlich,
sagt Arbeitsminister Hubertus Heil beim Forschungsgipfel in Berlin. Denn Heil sollte eigentlich gar nicht hier sein, woran Andrea Frank vom Stifterverband erinnert.
Und jetzt kämen wir theoretisch zum Kanzler.
Theoretisch, praktisch aber sitzt Olaf Scholz schon wieder im Kanzleramt beim Koalitionsgipfel.
Aber Sie haben mitbekommen, der Bundeskanzler ist in Regierungsgeschäften.
Nach den fast 20 Stunden von Sonntag auf Montag sitzt man seit dem Vormittag schon wieder zusammen. Sozusagen als kleines Ablenkungsschmankerl ging es zwischendurch noch flott nach Rotterdam zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen. Ein Ablenkungsschmankerl jedenfalls aus Sicht des Kanzlers.
Für viele derjenigen, die da jetzt in Berlin im Kanzleramt zusammengesessen haben, ist es auch eine ganz nette Unterbrechung, dass wir uns jetzt hier gemeinsam wiederfinden in den Niederlanden.
Eine nette Unterbrechung, die allerdings nur wenige Stunden währte, sodass der Kanzler heute einige seiner ursprünglich geplanten Termine absagen musste. Die sogenannte Allianz für Transformation, ein Spitzentreffen zum klimafreundlichen Umbau Deutschlands, ist ganz gestrichen. Den Auftritt beim Forschungsgipfel nimmt ersatzweise Hubertus Heil wahr und sendet auch gleich eine Botschaft zu den Verhandlern im Regierungsviertel.
Der liebe Gott ist ja ein humorvoller Mensch. Und deshalb ist das Motto dieses Forschungsgipfels 2023 auch das Motto des Koalitionsausschusses, nämlich Blockaden lösen und Chancen nutzen. Das Signal von hier aus ins Kanzleramt ist, glaube ich, auch deutlich angekommen.
Aus Sicht des Kanzlers waren zwar gestern Abend bereits, Zitat, sehr, sehr gute Fortschritte erzielt worden, Details nannte er jedoch lieber nicht. Von außen betrachtet entsteht jedenfalls eher der Eindruck einer festgefahrenen statt einer Fortschrittskoalition. Sicherheitshalber erklärt Außenministerin Annalena Baerbock heute bei der Berliner Energiewendekonferenz noch einmal ganz grundsätzlich, wie das so funktioniert oder eben auch nicht in der Ampel.
Wir sind drei Fraktionen, Parteien bei uns in der Regierung.
Drei aber sind offenbar manchmal einer zu viel, gerade wenn es um so zentrale umwelt- und klimapolitische Themen geht wie mehr Schienenausbau oder lieber auch mehr Autobahnausbau und der Frage, womit werden wir zukünftig eigentlich heizen? Vielleicht sollten sich die drei im Kanzleramt nicht nur die Botschaft vom Forschungsgipfel zu Herzen nehmen, sondern auch die Worte der Außenministerin hören. Baerbock beschreibt einen Politikstil.
Und zwar der gesamten Bundesregierung als Team Germany.
Team Germany, das könnte doch ein Gedanke sein, um nach den vielen, vielen Stunden heute doch noch zu Ergebnissen zu kommen.
Ja, und wie die genau aussehen, das wissen wir immer noch nicht, aber zumindest der Kanzler scheint zufrieden. Wir haben ihn zu Beginn der Sendung schon gehört und die lange Prozedur, auch die hat Scholz heute am frühen Abend erklärt.
Der mühselige Arbeits- und Verhandlungsprozess den sich die Koalitionsparteien und meine Regierung jetzt vorgenommen haben, ist ja stellvertretend für die ganze Gesellschaft auf ihrem Weg in eine wirtschaftlich erfolgreiche Moderne. Und genau darum geht's. Das ist eben so. Und deshalb dauert das. Im Übrigen will ich im Hinblick auf einige der anwesenden Zeitbeobachter sagen, Sie haben ja schon viele solcher langen Sitzungen gesehen. Ich jedenfalls habe zum Klimaschutz schon mit der alten Regierung gesessen und ich glaube, das war nicht viel weniger lang. Also das hat auch ohne Schlaf stattgefunden und es sind gute Ergebnisse zustande gekommen und hier wird es sogar sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse geben.
Soweit Bundeskanzler Scholz heute am frühen Abend. Über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses wissen wir also noch nichts, aber über die Reaktion der Opposition. Die kritisiert die stundenlangen Gespräche deutlich. Und da ist sich die Opposition auch einig. Alexander Dobrindt von der CDU, von der CSU und CDU-Chef Friedrich Merz sind sich einig, weitgehend zumindest, genauso wie linken Fraktionschefin Muhammad Ali.
Das ist schon ein erbärmliches Bild, das die Bundesregierung hier abgibt. Stillstandskoalition statt Fortschrittskoalition, das ist die Wahrheit.
Was wir hier erleben, ist Zank, das Zaudern, das Zögern. Das ist das Programm dieser Ampel. Das ist aber zu wenig für Deutschland.
Die Untätigkeit dieser Regierung, aber das ist offensichtlich dem Umstand geschuldet, dass die Bundesregierung mit den aktuellen Herausforderungen überhaupt nicht mehr zurechtkommt und dass es vor allem zwischen den Koalitionspartnern so viel Streit gibt, dass sie jetzt mittlerweile mehr als 24 Stunden tagen und zu keinem Ergebnis kommen.
Ja, die zähen Gespräche von SPD, Grünen und FDP laufen seit dem Vormittag also wieder Koalitionsausschuss und kein Ende, auch wenn Bundeskanzler Scholz inzwischen Hoffnung gemacht hat, dass die Ergebnisse am Ende gut sein werden. Wenn es Ergebnisse geben sollte nach den Beratungen von SPD, Grünen und FDP, dann erfahren Sie das natürlich bei uns im Programm. Es ist 18.12 Uhr. Sie haben SWR 2 aktuell eingeschaltet. Ein anderes Thema. Hinter uns liegt einer der umfänglichsten Streiktage der jüngeren deutschen Geschichte. Viele von uns haben gestern gezittert vor dem Großverkehrswarnstreik und einem lahmgelegten Deutschland. Am Ende ist es dann aber doch alles halb so wild ausgegangen. Das große Chaos ist ausgeblieben, vor allem wenn wir zum Vergleich mal nach Frankreich schauen. Das machen wir jetzt. Streik- und Protesttag Nummer 10 gegen die Rentenreform der Regierung. Und wie reagiert die französische Politik darauf? Julia Borutta berichtet aus Paris.
Während tausende Menschen erneut gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen sind, herrscht politisch Stillstand. Die Regierung hat die Bitte der Gewerkschaften abgelehnt, Mediatoren einzusetzen. Man brauche keine Vermittler, um miteinander ins Gespräch zu kommen, ließ Regierungssprecher Véran wissen. Gewerkschaftsführer Laurent Berger von der CFDT reagierte empört. Die Antwort der Regierung sei unerträglich. Es reicht langsam mit den Absagen, erklärte Berger. Regierungssprecher Véran betonte erneut, man könne über alles reden, aber nicht über die Rentenreform. Die sei nun einmal verabschiedet. Ein nie dagewesenes Polizeiaufgebot sicherte heute die verschiedenen Demonstrationszüge. Seit die Regierung die Rentenreform mit dem umstrittenen Verfassungsartikel 49.3 verabschiedet und somit eine Abstimmung über den Gesetzestext in der Nationalversammlung vermieden hat, radikalisieren sich die Proteste. In Nantes setzten Randalierer eine Bankfiliale in Brand, in Rennes attackierten Gewaltbereite die Zweigstelle einer Versicherung. Die Polizei spricht von rund 1000 gewaltbereiten Linksextremen, die die friedlichen Demonstrationen unterwandern. Allein in Paris sind deshalb heute 5500 Sicherheitskräfte im Einsatz. Die ersten Zahlen deuten darauf hin, dass insgesamt weniger Menschen demonstrieren gegangen sind als beim letzten Protesttag am vergangenen Donnerstag.
Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Wir kennen das ja schon aus den vergangenen Wochen. Wir haben Brände gesehen in Innenstädten, Müllberge und schäumende Politiker der Linken und extrem Rechten. Und auf der anderen Seite einen Teflon-Präsidenten Macron, an dem alles abprallt und nichts haften zu bleiben scheint. Kriegt man diese beiden unversöhnlichen Seiten irgendwie wieder zusammen? Das bespreche ich in unserem Tagesgespräch mit Caroline Kanter. Sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris. Guten Tag, Frau Kanter.
Schönen guten Tag. Bonjour aus Paris.
Bonjour, Frau Kanter. Wie haben Sie es denn heute ins Büro geschafft ohne Probleme?
Ich habe Glück, dass ich in Fußnähe unseres Büros wohnen darf und von daher bin ich recht früh heute Morgen zu Fuß unterwegs gewesen. Das war praktisch in der Pandemie und jetzt in Streikzeiten, muss ich sagen, weiß ich das auch zu schätzen.
Wie haben Sie die letzten Wochen und die inzwischen 10 Streiktage erlebt. Ist das das Frankreich, wie Sie es kennen?
Nein, also für mich ist es auch eine neue Situation, eine Sondersituation. Was mir natürlich persönlich aufgefallen ist, ist der Abfall, die Müllberge, die man umgehen muss sozusagen. Und gerade in den Stadtteilen, wo die Straßen etwas enger sind, ja, da kann man sich nicht so schnell zu Fuß fortbewegen, wie man es gewohnt ist, weil man den Müllbergen und den anderen Personen dann immer wieder ausweichen muss. Das wird jetzt langsam aber sicher weniger, aber es sind recht chaotische Zustände. Und also ich persönlich bin, was den Nahverkehr anbelangt, nicht ganz so stark betroffen. Aber das ist eine sehr subjektive Sichtweise. Andere Personen, die nicht im Stadtzentrum leben, sondern eher außerhalb der Stadt, also für diejenigen ist es wirklich seit einigen Wochen schon schwierig, sich im Alltag zu organisieren.
Premierministerin Born hat angekündigt, man werde einen Ausweg aus der Krise finden. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das klappt?
Also im Moment sind die Fronten relativ verhärtet, muss man sagen. Man schiebt sich gegenseitig die Schuld zu. Auf der anderen Seite hat Staatspräsident Macron und Premierministerin Born, die haben jetzt vorsichtig nochmal ein Signal des Dialogs ausgesendet, der Bereitschaft, sich sowohl mit der politischen Opposition als auch mit den Gewerkschaften auszutauschen. Wenn ich sage austauschen, dann sagt diese Regierung allerdings ganz klar, das Rentenpaket wird nicht mehr aufgeschnürt, sondern wir können uns über andere Themen, andere soziale Themen, andere Themen rund um die Arbeit, das können wir diskutieren. Aber Macron ist da doch sehr eindeutig, dass er sagt, also an dieser Rentenreform möchte er zunächst in dieser Form festhalten.
Sie haben es angesprochen, Frau Kanter, die Fronten sind verhärtet. Sagen Sie, wie sehr spiegelt sich das auch in der französischen Bevölkerung wider? Wie gespalten ist das Land aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, diese aktuellen Ausschreitungen im Kontext der Rentenreform sind wirklich nur ein Symptom einer Frustration, die größer ist als nur die Ablehnung dieser Rentenreform. Wir erinnern uns an die Gelbwestenbewegung 2018, 2019. Dann kam erstmal die Pandemie. Aber einige Politikerinnen und Politiker haben mir schon während der Pandemie gesagt, dass die Protestbewegung und der Frust jetzt erstmal angehalten ist sozusagen und dann aber jederzeit wieder ausbrechen kann. Und von daher würde ich auch sagen, ist die Stimmung im Land, ja, die richtet sich gegen diese Rentenreform. Aber insgesamt gibt es eine große Verunsicherung. Man hat Angst, dass der Wohlfahrts- und Sozialstaat, wie man hier in Frankreich kennt, reduziert werden soll. Und das bringt die Leute auf die Straße. Und das bringt ja nicht nur die Leute auf die Straße, die im Moment unmittelbar von dieser Reform betroffen sein werden, sondern gerade auch die junge Generation. Das hat auch der Streiktag vergangenen Donnerstag gezeigt.
Die konservative Zeitung Le Figaro spricht davon, dass radikale Umweltschützer den Kapitalismus mit gewalttätigen Mitteln stürzen wollen. Ist das tatsächlich die konservative Lesart dessen, was da gerade passiert?
Also ich glaube, die Fronten sind extrem verhärtet und ja, beide Seiten sind im Grunde genommen bereit oder zeigen, dass sie bereit sind, ja auch Gewalt anzuwenden. Das sind die gewalttätigen Demonstranten auf der einen Seite, aber man muss auch sagen, dass der Staat nicht davor zurückschreckt, ja, die Polizei einzusetzen, Spezialeinheiten der Polizei, die nicht unbedingt in der vergangenen Woche deeskalierend gewirkt haben, sondern die alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel auch eingesetzt hat.
Wie sehr müssen wir uns denn Sorgen machen um Frankreich als Partner mit Blick auf die Zukunft? Sehen Sie die Gefahr, dass in ein paar Monaten vielleicht ein Präsident Mélenchon oder eine Präsidentin Le Pen im Élysée-Palast sitzt?
Also im Moment würde ich sagen, ist diese Regierung relativ stabil. Emmanuel Macron hat ja auch nochmal gesagt, dass er Elisabeth Borne als Premierministerin an ihr festhalten möchte, die jetzt auch weiter Verhandlungen führen soll. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wie sich die Situation entwickelt. Ich glaube auch nicht, dass Emmanuel Macron aus heutiger Sicht das Parlament auflösen wird. Was mir eher Sorge bereitet, ist 2027, wenn wir erneut Präsidentschafts- und Parlamentswahlen haben werden. Denn wenn wir uns anschauen, wer ist der große Gewinner dieser aktuellen Krise? Das ist nicht Emmanuel Macron, das ist nicht die gemäßigte Opposition, das sind nicht die extrem Linken, sondern das ist die extrem Rechte mit Marine Le Pen an der Spitze. Denn sie haben sich inhaltlich gegen diese Rentenreform ausgesprochen, aber distanzieren sich von der Gewalt auf den Straßen und ja, können sich im Grunde genommen entspannt zurücklehnen und abwarten. Und wie gesagt, also diese Frustration gibt es schon seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren. Und Macron ist es nicht gelungen, die Menschen in diesem Land von seinem Reformkurs zu überzeugen. Ich würde sagen, er hat das Land vorangebracht. Er hat wichtige wirtschaftliche Reformen auch durchgesetzt. Deshalb steht Frankreich heute besser da als vor einigen Jahren. Deshalb würde ich auch sagen, müssen wir uns insgesamt um Frankreich nicht so große Sorgen auch als Partner machen. Aber wie gesagt, die Gefahr sehe ich eher für 2027, wenn wir es möglicherweise mit einer anderen Regierung zu tun haben könnten.
Caroline Kanter, sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Unser Tagesgespräch in SWR 2, gleich 18.21 Uhr. Und wir schauen nach Rheinland-Pfalz, denn die rund 100 Krankenhäuser dort bekommen mehr Geld. Hört sich erstmal nach einer guten Nachricht an, und das ist sie ja grundsätzlich auch. 142 Millionen Euro kriegen die Kliniken vom Land, 6 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Das geht aus dem neuen Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes hervor, das der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch vorgestellt hat. Das Geld ist für Neubauten, Anbauten, Sanierungen oder neue medizinische Geräte. Das Land ist dazu verpflichtet, diese Ausgaben zu finanzieren. Die Krankenhäuser sagen aber, diese 142 Millionen Euro, die reichen nicht. Sie fordern 330 Millionen Euro, also mehr als doppelt so viel. Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik, was ist denn von dieser Forderung zu halten?
Also die Forderung ist nicht neu. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz sagt schon seit Jahren zum SPD-geführten Gesundheitsministerium: Liebes Ministerium, wir brauchen doppelt so viel Geld für Investitionen. Die CDU-Opposition im Land, die poltert ebenfalls seit Jahren, die Landesregierung solle den Krankenhäusern gefälligst mehr Geld geben. Neu ist, dass solche Aussagen inzwischen auch aus dem Bundesgesundheitsministerium von SPD-Minister Lauterbach kommen. Der hatte nämlich eine Kommission zur Krankenhausreform eingesetzt, und die hat festgestellt, dass die Bundesländer den Kliniken seit Jahren zu wenig Geld geben. Und die Kommission sagt, die Länder müssten den Kliniken mindestens das Doppelte geben.
Sie haben sie angesprochen, die Kommission zur Krankenhausreform, die kommt ja zum gleichen Fazit wie die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz. Aber wie begründet die Kommission ihre Forderung nach doppelt so viel Geld für Investitionen in den Krankenhäusern?
Naja, in Krankenhäusern ist es wie im Privaten. Wenn man nicht regelmäßig ins Eigenheim investiert, neue Fenster, neue Heizung, neue Technik zum Beispiel, dann veraltet das Ganze. Und genau das haben die Experten auch bei den Kliniken bundesweit festgestellt. Die Rede ist von einem, Zitat, gravierenden Substanzverlust, weil die Länder den Krankenhäusern über Jahre hinweg zu wenig Geld für Investitionen gegeben hätten. Deshalb fordert inzwischen auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass die Länder den Krankenhäusern bitteschön mehr Geld für Investitionen geben sollen.
Und was sagt Landesgesundheitsminister Hoch dazu?
Ja, Hoch bezeichnet das als, Zitat, politische Begleitmusik bei der anstehenden Krankenhausreform. Hoch sagt, der Bund wolle damit von seiner eigenen Verantwortung für die Krankenhäuser ablenken. Die Bundesländer seien sich einig, dass der Bund selbst den Krankenhäusern zu wenig Geld gebe. Hoch sagt an die Adresse des Bundes, er fände es nicht gut, wenn man mit dem Finger auf andere zeigen würde. Dabei macht er ja selbst genau das Gleiche. Also für meinen Geschmack macht er es sich hier zu leicht und redet sich aus der Verantwortung.
Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Die Corona-Impfungen haben uns unser normales Leben zurückgebracht. Da sind sich Fachleute einig. Allerdings, und das ist die andere Seite der Geschichte, bei einigen Menschen hat die Corona-Impfung auch schwere Impfschäden hinterlassen. Das war von Anfang an klar. Ein paar wenige wird es treffen. Und genau diese Menschen erheben jetzt ihre Stimme. Ruben Moratz hat mit Betroffenen in Baden-Württemberg gesprochen.
Tamara Retzlaff aus Stuttgart läuft langsam die Treppen ihrer Wohnung herauf. Es strengt sie an. Sie ist 28 Jahre alt, war eigentlich immer topfit, bis zu ihrer Impfung gegen Corona.
Nach der Impfung hatte ich plötzlich Schwindel, Kopfschmerzen, extreme Schmerzen im Herz, Schwächegefühle, Atemnot und wie ein Feuerwerk im ganzen Körper gingen die Schmerzen einfach überall los.
Und die Schmerzen bleiben bis heute, anderthalb Jahre nach der Impfung. Zeitweise war sie bettlägerig. Ihr Verdacht, den ihr mittlerweile mehrere Ärzte bestätigt haben, sie hat einen Impfschaden. Doch der Weg zu dieser Erkenntnis über Ärzte und Kliniken war mühsam.
Ich habe wirklich mich an annähernd jede Uniklinik in Deutschland gewandt, natürlich vor allem hier bei uns in Baden-Württemberg auch. Und erst nach 9 Monaten hatte ich das Glück, dass ich nach Marburg konnte.
Die dortige Uniklinik hat sich zu der Anlaufstelle für Impfgeschädigte entwickelt. Auch Bernd Hartmann aus Wüstenrot im Landkreis Heilbronn ist dort zur Behandlung. Der 54-jährige Reisebusfahrer hat seit seiner Impfung Muskelschwund und Atemnot. Auf die Landesregierung ist er sauer.
Die erste Forderung ist, dass sie eine gescheite ärztliche Versorgung machen. Und dass die Leute Anlaufstelle haben. Nicht, dass so wie in Marburg da 6.000, 7.000 auf der Warteliste stehen. Das ist etwas, was nicht geht.
Anlaufstellen in Baden-Württemberg für Impfgeschädigte, das fordert auch die SPD. Es sei nicht akzeptabel, dass Betroffene in andere Bundesländer fahren müssen, so der gesundheitspolitische Sprecher Florian Wahl gegenüber dem SWR. Doch aus dem Sozialministerium heißt es auf SWR-Anfrage, die Versorgung von Impfgeschädigten werde über das Regelsystem abgedeckt, sprich die Hausärzte und Kliniken. Die sind aber häufig überfordert, berichten Betroffene. Kein Wunder, die Impfung war neu, die Folgen sind neu. Doch wie bei jeder Impfung war klar, einige wenige könnten Schaden nehmen. Experten sprechen von 0,02%. Das wären in Baden-Württemberg immerhin rund 1.700 Menschen. SPD-Mann Florian Wahl.
Überraschend kommt es nicht, es ist reine Mathematik. Umso mehr Impfungen, umso mehr, wenn es auch ein ganz kleiner Promille-Prozentsatz ist, der davon betroffen ist. Aber für die müssen wir ein Angebot schaffen.
Für Menschen wie Tamara Retzlaff oder Bernd Hartmann. Sie wünschen sich neben einer ordentlichen ärztlichen Versorgung vor allem auch gesellschaftliche Akzeptanz und dass man ihnen glaubt.
Ein Bericht von Ruben Moratz. Mal was ganz anderes. Kennen Sie Songs wie Mach den Hub, 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 Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber von Tobi oder Kein Grund zu bleiben von Roland Kaiser? Ja, ist ja auch egal. Viel wichtiger ist sowieso die Frage, was solche Partysongs in einer Sendung wie SWR 2 aktuell zu suchen haben. Ja, erstmal gar nichts. Es sei denn, Christine Lambrecht, kennen Sie die noch? War mal kurz bis Anfang dieses Jahres Verteidigungsministerin, hat heute Abend nochmal einen großen Auftritt in Berlin beim großen Zapfenstreich, mit dem sich die Bundeswehr feierlich von Lambrecht verabschiedet. Ein Anlass, auf 13 turbulente Dienstmonate zurückzublicken, zu spekulieren, welche Songs sie sich denn wohl gewünscht haben könnte, natürlich im Kontext ihres Wirkens und zu mutmaßen, ob der Bundeskanzler auch kommt oder nicht. Alles nicht ganz ernst gemeint, so wie das eben ist bei einer Glosse. Aber hören Sie selbst.
Aus der Zapfenstreich! Marsch!
So geht's dann schon mal los. Heute Abend großer Zapfenstreich. Die allergrößte Frage kommt der Kanzler auch. Angeblich ja, vermutlich aber nur, um sicherzugehen, dass Christine Lambrecht danach wirklich weg ist. Zweite große Frage. Welche 3 Lieder hat der Gast Lambrecht wohl bestellt? Offizielle Antwort: Bundeswehr.
Das ist ein natürlich essentieller Teil des Event-Marketings ist, die Playlist vorher nicht rauszugeben.
Essentieller Teil des Event-Marketings. Die Bundeswehr klang in Sachen Zapfenstreich irgendwie auch schon mal traditioneller. Egal.
Großer Zapfenstreich!
Frau Lambrecht übrigens wurde vor längerem ja schon mal gefragt, was sie so gern hört. Ihre Antwort damals, so unverbindlich wie in der Regel die Lieferzeit eines Kampfjets.
Das ist egal. Hauptsache ich höre Roland Kaiser.
Roland Kaiser also. Der geht immer. Und deshalb dürfte der erste Titel auch nicht Roger Whittakers Abschied ist ein schweres Schaf oder scharfes Schwert werden, sondern das hier passt nämlich wie Roland Kaiser auf Eimer.
Kein Grund zu bleiben ist der beste Grund zu gehen.
Da werden sie dann alle wahlweise lachen oder weinen und in Erinnerungen schwelgen an damals, als das Elend begann. Erinnert sich noch wer? 5000 Helme.
Helm ab zum Gebet.
Die hatte die tapfere Ministerin einst der Ukraine als tapfere Hilfe zugesagt. Insofern nur konsequent, wenn die zweite Musikbestellung das irgendwie aufgreift.
Guten Morgen, kann ich spielen in Stahlenburgen. Auf den Straßen mit ein rauer Wind.
Aber weil es ja nicht nur traurig sein soll, darf Frau Ministerin ja auch an die guten Zeiten denken. Kostenloser Transport im Hubschrauber, sogar inklusive Sohn, herrlich.
Ich zeig dir meinen Helikopter, denn Bugattis sind für Opfer.
Da kommt dann Stimmung auf. Das gesamte Kabinett kann mitschunkeln und spätestens beim Refrain wissen alle, Lambrecht wusste zwar nicht, dass der Gepard ein Panzer ist, aber mit Hub, Hub, Hubschrauber, da kannte sie sich aus.
Mach den Hub, 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 mach den Schrauber, 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 mach den Helikopter 117.
ist natürlich alles Quatsch. Kommt heute bestimmt alles ganz anders, nämlich so.
Anlässlich des großen Zapfenstreichs zu Ihren Ehren überreiche ich Ihnen die Urkunde des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung.
Und dann wird der Leiter des Stabsmusikkorps sagen, weil bei der Truppe die Sache mit dem Bestellen ja sonst auch nirgendwo klappt, gab es auch bei Ihren bestellten 3 Liedern ein Problem. Das erste war nicht lieferbar, beim zweiten fehlen die Bläser und das dritte wird erst 2035 fertig. Wäre jedenfalls nur konsequent.
Frageträger! Halt!